Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Angela Fitsch. Guten Abend.
Wir haben in Sachsen 400.000 leerstehende Wohnungen. Davon, weiß ich nicht, 100.000, 150.000 im neu gebauten oder renovierten Zustand.
Also es müssten einfach ca. 100.000 Menschen her, damit die Stadt in ihrer jetzigen Struktur erhalten werden könnte. Und das ist bei den gesamtdemografischen Entwicklungen, die uns ins Haus stehen, das ist einfach utopisch.
Ja, ich habe auch Leerstand. Es ist ein Überangebot an Wohnungen da.
Wenn nicht gegengesteuert wird, dann werden wir eine verinselte Stadtstruktur haben mit einem Nebeneinander von hochmodernisierten, luxuriösen Wohnquartieren und daneben heruntergekommene Quartiere für Langzeitarbeitslose und für Migranten.
Schrumpfung ist dann doch in einer gewissen Weise ein neues Thema für die Stadtplanung. Man war gewohnt, über Jahrzehnte oder eigentlich genau genommen über 200 Jahre Wachstum zu planen.
Man kommt um diesen Umbauprozess nicht drum herum.
Das ist insgesamt natürlich eine Riesenherausforderung, die ja so noch nie stand.
Der demografische Wandel in Deutschland verändert die Städte, verändert ihr soziales Gefüge, ihr Gesicht. Die Einwohnerzahl geht zurück. In 20 Jahren, so die Prognosen, werden in Deutschland ca. 5 Millionen Menschen weniger leben. Und während es jahrzehntelang die Aufgabe der Stadtplaner war, das Wachstum in den Griff zu bekommen, Straßen zu bauen, neue Wohnviertel und Gewerbeflächen zu erschließen, müssen sie jetzt das Schrumpfen organisieren. Den Rückbau von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Wohnblöcken, Ämtern, Theatern und so weiter. Auch das kostet Geld. Und die Kassen sind knapp. Die Menschen drängt es nämlich wieder in die Städte. 80% werden 2050 in den Städten leben. 1950 waren es gerade mal 62%. Das heißt also, trotz sinkender Einwohnerzahlen wird es vielerorts eine neue Wohnungsnot geben. Denn dort, wo es viel Wohnraum gibt, will ihn keiner haben. Und dort, wo der Bedarf wächst, fehlt es an Wohnungen, zumindest an der passenden Größe und Qualität. Die Folgen? Soziale Gegensätze werden sich dramatisch verschärfen. Soweit die Ausgangsbasis, auf der wir heute in unserer Sendung diskutieren werden. Die Zukunft der Stadt in einem schrumpfenden Land, haben wir den Titel überschrieben. Und inspiriert wurden wir von einer Tagung, die sich mit der nachhaltigen Stadtplanung in Metropolregionen befasst, so der offizielle Titel. Dazu gehört also auch Frankfurt. Hier lebt und arbeitet Professor Albert Speer. Herr Speer, viele sehen Frankfurt als Finanzmetropole, in der in den vergangenen Jahrzehnten vor allem Hochhaus- und Kulturbauten entstanden sind. Greift das zu kurz?
Also Frankfurt ist erstens eine aus der Tradition heraus europäische Stadt, die nach den Begriffen, die wir heute so haben, als nachhaltig bezeichnet werden kann, weil die Stadt auf kleiner Fläche sehr viele Menschen beherbergt, sehr viele Arbeitsstätten beherbergt und in der Stadt nach wie vor eine große Nutzungsmischung ist. Das heißt, das, was in vielen anderen Städten stattgefunden hat, dass sich die einzelnen Funktionen räumlich auseinanderdividiert haben, hat in Frankfurt nur zu einem ganz geringen Teil stattgefunden.
Das heißt, es ist sozusagen auch eine grüne Stadt, weil es auch sehr viele Grünanlagen gibt.
Es gibt nicht nur viele Grünanlagen. Es gibt auch den Grüngürtel und es gibt den Main. Da bin ich ja besonders stolz, also daran mitgewirkt zu haben, bis hin zu unserem Holbeinsteg.
Die Konkurrenz schläft nicht, investiert in die Zukunft. Das hat wohl in Frankfurt bislang, sage ich mal, vorsichtig ein bisschen gefehlt. Haben Sie den Eindruck, jetzt sind die Verantwortlichen wach geworden?
Ja, wir haben eben die Schwierigkeit, nach wie vor einer administrativ und politisch zersplitterten Region. Es gibt inzwischen viele Initiativen und es gibt inzwischen auch Ansätze, dass die Region demnächst mit einer Stimme spricht. Hamburg ist da ganz anders. Hamburg ist eine der Konkurrenten zu Frankfurt und Hamburg ist eben ein Land, ein Bundesland und aus diesem Grunde können die ihre eigenen Gesetze machen und bestimmen, wo es lang geht. Und das kann Frankfurt und die Region Frankfurt nicht.
Das heißt, man muss sich absprechen und das sind Prozesse, die einfach Zeit in Anspruch nehmen, die dauern.
Nicht nur dauern, sondern da gibt es natürlich auch
Gesetze.
Nach wie vor Kirchturmpolitik und unterschiedliche Interessen.
Wir werden heute noch mehr in der Sendung über die soziale Segregation erfahren, das heißt über die Entmischung ganzer Stadtviertel, wobei die Ärmeren dabei eben an die Peripherie gedrängt werden und die, die es sich leisten können, leben eben mittendrin. Wie groß sehen Sie, Herr Speer, die Gefahr für Frankfurt? Muss im Bereich des sozialen Wohnungsbaus zum Beispiel mehr getan werden als in anderen Städten?
Also es wird in Frankfurt nicht nur im Bereich des sozialen Wohnungsbaus, sondern überhaupt im Wohnungsbau mehr getan als in anderen Städten. Die Gefahr der Segregation sehe ich in Frankfurt nicht. Heute leben in der Stadt Frankfurt ca. 140 Nationen friedlich miteinander. Und für solche Vorgänge ist die Stadt einfach nicht groß genug. Das heißt, die Zahl ist zu klein. Also in Berlin gibt es Kreuzberg, das ist rein türkisch. In Paris gibt es Vororte, die sind rein algerisch. Mhm. Solche Viertel bilden sich nur ab einer bestimmten Größenordnung. Mhm. Und in Frankfurt haben wir im Kleinen solche Viertel auch, aber eben nicht mit dieser Dominanz und damit auch nicht mit dem Störungspotenzial. Mhm,
verstehe. Also auch diese Gefahr dieser Entmischung ganzer Stadtviertel sehen Sie nicht. Sehen Sie denn möglicherweise die, sagen wir mal, das Problem, dass in der Innenstadt selbst ja relativ teurer Wohnraum zur Verfügung steht, aber zum Beispiel in der Peripherie sieht das ganz anders aus. Da gibt es zwar Wohnraum, aber da will möglicherweise in Zukunft keiner mehr hin.
Genauso wird es kommen. Die Bevölkerung insgesamt wird ja auch älter und die älteren Menschen bleiben länger aktiv und die wünschen sich natürlich möglichst in der Stadt zu wohnen, um am städtischen Leben insgesamt teilhaben zu können. Mhm. Ich plädiere seit Jahren dafür, dass wir in der Frankfurter Innenstadt mehr Wohnungen bauen, auch Wohnhochhäuser bauen. Das hat ein bisschen begonnen mit dem Umbau von vereinzelten Bürogebäuden aus den 50er Jahren, die jetzt zu Wohnungen umgebaut worden sind. Aber das reicht bei weitem nicht aus.
Also da muss nachgelegt werden, ja.
Da muss dringend nachgelegt werden.
Und das müssen auch Wohnungen sein, denken Sie, die eben, bezahlbar sind, die sich auch eben sozial ärmere Schichten, ärmere Menschen leisten können?
Die soziale Mischung, das ist ja etwas, was wir in Frankfurt über die Jahre immer hingekriegt haben. Und das muss natürlich auch in der Zukunft so sein.
All das, was Sie angesprochen haben, kostet natürlich viel Geld. Zum Nulltarif gibt es das nicht. Und woher soll das kommen?
Wir haben ja letztes Jahr der Oberbürgermeisterin eine Studie vorgelegt, Frankfurt für alle, wo wir alle diese Aspekte und noch sehr viel mehr Bereiche vorgetragen haben, was wir alles tun könnten. Und manches davon, ich will nicht sagen vieles, aber doch manches davon hat mit Geld überhaupt nichts zu tun, sondern mit besserer Organisation zum Beispiel. Unsere Städte in Deutschland werden in der Zukunft nicht mehr wachsen, weil die Bevölkerung nicht mehr zunimmt, sondern abnimmt. Gleichzeitig müssen wir uns mit dem Bestand beschäftigen, der nicht energieeffizient und energiesparend ist und der auch nicht für die sozialen Veränderungen vorbereitet ist. Mhm. Und dieses tun wir an einem Beispiel in Frankfurt, einer Siedlung aus dem Anfang der 70er Jahre, die jetzt nach allen Regeln des nachhaltigen Städtebaus saniert wird. Die Gebäude werden in der Zukunft 90% weniger Energie verbrauchen. Die Wohnungen werden barrierefrei. Wir bauen Neues dazu, um die soziale Mischung zu verändern. Die Grünräume werden neu gestaltet, die Eingänge neu gestaltet. Das heißt, dieses ganze Viertel verändert sich in den nächsten 5 Jahren radikal zum Wohle der Bewohner, die während dieses Zeitraums in ihren Häusern auch bleiben.
Professor Albert Speer, Architekt und Städteplaner mit Sitz in Frankfurt. Ich danke Ihnen. Von Frankfurt aus ziehen wir weiter nach Nordhessen, nach Kassel. Die Stadt zählt derzeit 195.000 Einwohner, aber es werden immer weniger. Die Region zählt zu den strukturschwachen und niemand bleibt dort, wo wo es perspektivisch keine Arbeit gibt. Etwa 5000 Wohnungen sind bereits ohne Mieter und auch andere Gebäude, Riesenkomplexe stehen Menschen leer. Zum Beispiel das AVZ, das Allgemeine Verfügungszentrum. Als Zweckbau in den 70ern gebaut, diente es der aufstrebenden Universität. Die hat sich jetzt aber vom Rand ins Stadtgebiet verzogen und expandiert. Nicht ohne Probleme, Maike Bratke berichtet.
Grauer Stein, eine dunkelbraune Fassade und lange Fensterreihen. Die 2- bis 4-stöckigen Gebäude des Allgemeinen Verfügungszentrums, kurz AVZ in Kassel, wirken ungemütlich und trostlos. Die Bauten aus den 70er Jahren sehen leicht verkommen aus, mit abgewaschenen Farbschmierereien an den Außenwänden. Genutzt werden sie von der Universität Kassel, der Fachbereich Naturwissenschaften ist hier untergebracht. Nur wenig Bänke und Plätze sind hier angelegt, wo die Studenten mal einen Kaffee in der Sonne genießen könnten. Das AVZ liegt am Rande von Kassel im Wohnviertel Oberzwehren-Brückenhof. Hier leben viele Arbeiterfamilien, Gastarbeiter und Menschen aus aller Welt. Der Mittelpunkt der Universität ist allerdings auf der anderen Seite der Stadt. Neu dazugekommen sind 2 Gebäude in L-Form. Modern und einladend wirken sie mit dem weißen Kalkstein und den vielen Fenstern. Der Fachbereich Musik ist vom AVZ in eins der 9 Gebäude umgezogen. Die Universität wird in einigen Jahren den Standort AVZ sogar komplett aufgeben. Zu teuer und aufwendig wäre eine Sanierung. Da hat man sich entschieden, lieber die Fachbereiche an den zentralen Campus zu verlegen. Der Stadtteil Nordholland wird damit endgültig zu Kassels Wissenschaftsmittelpunkt. Dr. Herbert Glasauer, Diplomsoziologe im Fachbereich Stadt- und Regionalsoziologie, rechnet damit, dass sich der Stadtteil dadurch wesentlich verändert.
Der Zuzug von Studierenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der südlichen Nordstadt oder bis in die Mitte der Nordstadt rein, nach meiner Ansicht doch gravierend Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt haben wird. Das wird bedeuten, dass nämlich diejenigen, die hier noch auf billigen Wohnraum angewiesen sind, zunehmend verdrängt werden. Die Studierenden schlagen quasi die Schneise, wo dann in der zweiten Welle sich dieses Gebiet nach meiner Ansicht doch dramatisch verändern wird.
Dann würden besonders gut verdienende Akademiker in die Nähe der Universität ziehen. Eine Aufwertung für die Nordstadt. Doch was passiert mit Oberzwehren? Es verliert den Uni-Standort und der große Komplex wird entweder abgerissen oder stillgelegt. Dr. Glasauer denkt allerdings nicht, dass sich der Stadtteil mit seinem Wohnviertel Brückenhof grundlegend wandeln wird.
Die Brückenhof-Siedlung ist heutzutage eine Siedlung für bestimmte soziale Schichten, nämlich eher Schichten unteren Einkommens für Menschen mit Migrationshintergrund und dergleichen mehr. Auf der anderen Seite haben wir das AVZ, ein Ort, an denen Menschen wissenschaftlich arbeiten oder im Kontext von Wissenschaft arbeiten und Studierende. Und für alle Gruppen, ob seien es jetzt Hochschullehrer, seien es Beschäftigte, seien es Studierende, ist der Brückenhof nicht unbedingt ein Ort, wo sie wohnen, sondern es ist eher ein Ort, wo sie nicht wohnen. Und insofern würde ich die These wagen, dass der Abzug des AVZ nicht derart gravierende Auswirkungen auf den Stadtteil haben wird.
Viele Einwohner haben aber Angst, dass es nach und nach zur Verwahrlosung ihres Viertels kommen könnte und die sogenannte soziale Segregation zunimmt. Damit ist die Verdrängung und Ausgrenzung von wirtschaftlich Schwachen in Randgebiete gemeint. Dies sei aber eine normale Entwicklung, meint Dr. Glasauer, und sieht dies nicht nur bezogen auf finanziell schwächere Schichten.
Innerhalb der Städte haben sie bestimmte Siedlungen, also wenn man sich jetzt zum Beispiel die Nordstadt anguckt, die nicht unbedingt sehr positiv sehen werden. Es hat in der Regel immer zu tun damit, dass da Menschen leben aus unteren Einkommensschichten. Und alle, die Geld haben, wollen nicht mit derartigen Menschen zusammenleben, flüchten in Stadtteile. Und dieses produziert Segregation. Stadt ist immer ein segregiertes Gebilde. Wir reden nur immer über die Segregation von unteren sozialen Schichten, aber wir reden nicht über die normale Segregation, dass diejenigen, die mehr Geld haben, in einer Stadt in bestimmten Stadtteilen wohnen und diejenigen, die weniger Geld haben, leben halt in den anderen Stadtteilen.
Für Oberzwehren bringt die Zentralisierung der Universität also dringend die Aufgabe, eine neue Funktion für das AVZ zu finden. Für die Nordstadt bedeutet es eine Aufwertung mit mehr Studenten in den Wohnungsvierteln und dem Ruf als Wissenschaftsstadtteil von Kassel.
Die Zukunft der Stadt Kassel in einem schrumpfenden Land. Sie hören HR2 Kultur der Tag. Und wenn die Städte schrumpfen, werden die Mieten teurer, die Kaufpreise höher. Wolfgang Bittner hat sich über teure Städte Gedanken gemacht, vor allem aber über seine Menschen, die dort leben und arbeiten.
Wessen Stadt ist das eigentlich, wo der Quadratmeter Grund und Boden 10.000 Mark kostet? Wo man für eine Vier-Zimmer-Wohnung 800 Mark bezahlen muss, falls man eine Wohnung bekommt.
Wessen Stadt ist das eigentlich? Wo es riesige Kaufhäuser, mächtige Bankhäuser, gewaltige Bürogebäude, zum Himmel ragende Versicherungspaläste, aber kaum ein gutes Wort gibt. Wo die Kinder nicht wissen, wohin? Wessen Stadt ist das eigentlich? Wo einige Leute spazieren gehen und ihre Grundstücke für sich arbeiten lassen. Wo die Bürger gut genug sind, um Werte zu schaffen, von denen andere dann profitieren. Wessen Stadt ist das eigentlich?
Wessen Stadt? Wir hatten uns an das Wachstum der Städte gewöhnt und im Schrumpfen allenfalls, ja, man kann sagen, ein Missgeschick gesehen. Das 21. Jahrhundert verlangt aber nun einmal nach einer Kultur des Schrumpfens. Wir müssen uns auf gesellschaftliche Entwicklungen einstellen, die sich eben verändern. Und verändern wird sich auch die Alters- und die Bedürfnisstruktur der Menschen. Es gibt, wie wir schon gehört haben, eine Renaissance der Städte. Das gilt aber eben nicht für alle Städte. Schauen wir mal nach Alsfeld, in eine Stadt mit 18.000 Einwohnern. Dort werden die Einwohner weniger. Rainer Janke nimmt uns mit.
Die Fachwerkstadt Alsfeld liegt mit ihren 18.000 Einwohnern verkehrsgünstig an der A5 mitten in Hessen. Doch neue Unternehmen siedeln hier schon lange nicht mehr an. Und in Sachen Fremdenverkehr tut sich selbst die europäische Modellstadt schwer. Es gibt gute Konzepte, aber kein Geld. Kein Wunder bei über 40 Millionen Euro Schulden. Und so kann Bürgermeister Ralf Becker schon lange nicht mehr gestalten, sondern nur noch verwalten, und zwar den Mangel.
Wir haben in Alsfeld, denke ich, zwei strukturelle Nachteile. Der eine Nachteil ist, dass wir eine sehr ländlich geprägte Kommune sind, verteilt auf 130 Quadratkilometern. Das merkt man zum Beispiel im Bereich der Investitionen in Kanal, das merkt man im Straßenbereich etc. Und zum anderen sind wir eben auch ein Mittelzentrum. Das heißt, wir halten Infrastruktur aufrecht für sehr, sehr viele Einwohner auch außerhalb von Alsfeld. Und dem steht auf der anderen Seite kein adäquates Maß an Einnahmen gegenüber, sodass für uns extrem schwierig wird.
Gespart wird seit Jahren, wo es geht, doch die Schulden wachsen weiter. Eigentlich müsste Becker die Bücherei schließen und das Schwimmbad dicht machen. Doch damit würde sich die Stadt den Ast absägen, auf dem sie sitzt, weiß Becker.
Wir versuchen alles, um diese Infrastruktur zu halten. Wir werden auch versuchen, Konzepte zu entwickeln, wie man die Defizite entsprechend reduzieren kann. Nur eins ist ganz klar, wenn die finanzielle Ausstattung nicht auf andere Beine gestellt wird, dann wird es auf Dauer nicht möglich sein.
Denn fehlt es an Angeboten für Familien, dann gehen noch mehr junge Menschen von hier weg. Und die Prognosen sehen düster aus, sagt Becker.
Wir haben ja ohnehin schon das Problem, dass die jungen Leute ihren Jobs folgend wegziehen. Es gibt aber dann doch noch eine ganze Reihe, die sagen sich, wir wohnen einfach gerne hier. Es ist ja auch eine schöne, attraktive Stadt. Aber die Attraktion, die lässt eben dann die Attraktivität, sie lässt nach, wenn entsprechende Einrichtungen geschlossen werden müssten. Und viele von denen, die sich das Pendeln eben jetzt einfach noch gönnen, die werden sich dann schon überlegen, wenn irgendwann nichts mehr hier ist.
Baugebiete weist die Stadt schon lange nicht mehr aus, denn vor allem in den Dörfern rund um Alsfeld stehen bereits jetzt viele Häuser und Höfe leer. Und der Leerstand wird steigen, sagt Becker, und auch Alsfeld erreichen.
Die Bevölkerungsentwicklung hat sich in den letzten Jahren noch weitaus schwieriger und problematischer dargestellt, als zunächst einmal prognostiziert. Wir haben keinen Siedlungsflächenbedarf mehr. Neue Bebauungspläne wird es in dem Bereich nicht geben.
Die Folgen für die, die bleiben, werden bitter sein. Etwa dann, wenn die übrig gebliebenen die Sanierung von Kanal- und Wassernetzen oder den Bau von Kläranlagen bezahlen müssen.
Wenn ich darüber nachdenke, dass wir einen Ortsteil haben mit knapp 90 Einwohnern, wo wir gezwungen waren, aufgrund der Auflagen der Aufsichtsbehörden noch eine neue Kläranlage zu installieren, ich aber schon davon ausgehen muss, dass in diesem Ortsteil in 25, 30 Jahren womöglich nur noch 60 Leute wohnen, dann hätte man wirklich die Erlaubnis erhalten müssen, dass es eben entsprechende kleine Hauskläranlagen, dass die gestattet werden.
Hinzu kommt, die interkommunale Zusammenarbeit von mehreren Kommunen in den Bereichen Verwaltung oder Wirtschaft wird die anstehenden Probleme nicht lösen, glaubt Becker.
Wir haben sicherlich eine ganze Reihe von Punkten, ob das Feuerwehr ist, ob es Baubetriebshof ist. Aber schlussendlich reicht das alles bei weitem nicht aus, um diese extreme finanzielle Schieflage, in der wir jetzt stecken, überhaupt noch auszugleichen.
Und so wird das Siechtum einer Stadt wie Alsfeld wohl kaum zu stoppen sein, höchstens zu verlangsamen. Und trotzdem hofft der Bürgermeister, dass bis 2050 nicht all das eintreten wird, was heute von Gesellschaftswissenschaftlern vorausgesagt wird.
Wir werden uns einfach darauf einstellen, dass das Durchschnittsalter der Alsfelder Bevölkerung im Jahre 2050 weit höher sein wird als das heutige. Und auf der anderen Seite werden wir natürlich bis zu einem Drittel an Bevölkerung bis im Jahre 2050 verlieren. Und mutmaßlich wird das vor allem in den Dörfern der Fall sein. Und das wird ganz, ganz schwierig, diese überhaupt weiterhin aufrechtzuerhalten.
Eine Stadt in Zeiten knapper Kassen, HR2, der Tag. Lutz Freitag, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, GDW, guten Abend nach Berlin.
Ja, guten Abend.
Experten erwarten eine massive Wanderungsbewegung, sodass es eine stets wachsende Schere gibt zwischen Verlierer- und Gewinnerregionen. Die Menschen drängt es in die Städte. Wir haben es gerade eben auch am Beispiel von Alsfeld gehört. Zwar eine kleine Stadt, die aber vermutlich so nicht mehr länger existieren kann. Herr Freitag, warum gibt es diese Wanderungsbewegung?
Also einmal ist es so, dass der Anteil der Bevölkerung, der in Städten oder verdichteten Räumen wohnt, von 1950, damals 68% der Bevölkerung, nach den Prognosen auf 84% im Jahre 2050 ansteigen wird. Das ist eine Zunahme in relativer Hinsicht. Absolut gesehen gehen natürlich auch die Bevölkerungszahlen in allen Städten zurück. Allerdings nicht so stark wie im ländlichen Raum oder in den weniger verdichteten Bereichen. Dort ist der Rückgang wesentlich größer. Auch sonst ist der Rückgang sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben eine sehr ungleiche Entwicklung zur gleichen Zeit. Deswegen ist es so schwierig, in diesem Bereich auch gestalterisch zu wirken. Das geht eigentlich nur, indem man Stadt für Stadt analysiert, Stadtentwicklungskonzepte erarbeitet, die ganz genau die besonderen Verhältnisse jeder Stadt berücksichtigen.
Dazu werden wir später noch kommen, aber nochmal zurück zu meiner Frage. Was ist die Motivation? Warum ziehen die Leute zurück in die Stadt?
Also einmal ist es so, die Stadt bietet natürlich erhebliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Stadt bietet erhebliche soziale und kulturelle Möglichkeiten. Die Stadt ist auch wegen ihrer verdichteten Bebauung auch ein Bereich, in dem Nachbarschaften und Nachbarschaftshilfe funktionieren kann. Es gibt natürlich auch nicht funktionierende Nachbarschaften in Städten, aber tendenziell hat die Stadt gerade im Zeichen veränderter Erwerbsbiografien, gerade im Zeichen veränderter Erwerbsangebote eine besondere Attraktivität, insbesondere auch für besonders qualifizierte und kreative Kräfte.
Also das sind einerseits die Erwerbstätigen, aber wie sieht es mit den älteren Menschen aus?
Bei den älteren Menschen kommt häufig eben die Einschätzung, dass hier die soziale und medizinische Infrastruktur sehr viel besser ist als im weniger verdichteten Raum, dass auch die Sorge besteht, ob auf Dauer ärztliche Versorgung in diesen Räumen noch gewährleistet ist. Das führt dazu, dass Menschen, die zum Beispiel in einer anderen Lebensphase auf der grünen Wiese sich ein Einfamilienhaus gebaut haben, das sie jetzt allein bewohnen, gerne verkaufen würden, was aber zunehmend in solchen Regionen dann auch ein Problem wird.
Das heißt aber auch, bezahlbarer Wohnraum wird knapper und vor allem auch teurer.
Also in den Ballungszentren, die sich sozialökonomisch sehr, sehr gut entwickeln, dort stellen wir heute schon fest, dass für die weniger, mit weniger Kaufkraft ausgestatteten Haushalte die Bereitstellung und die Nutzung entsprechenden Wohnraums immer schwieriger wird, weil die eigene Wohnkaufkraft dafür kaum ausreicht.
Und wie stellen Sie sich darauf ein? Wie können Sie, ich sage jetzt mal etwas, was eigentlich überhaupt nicht funktioniert, wie können Sie die Zukunft planen vor dem Hintergrund eben immer knapper kommunaler werdender Kassen?
Ja, also wir müssen im Prinzip sehen, dass sowohl Städte, die wachsen, als auch Städte, die schrumpfen, Entwicklungsstörungen ausgesetzt sind. Nur mit dem Unterschied, eine wachsende Stadt kann diese Entwicklungsstörungen aus den zuwachsenden Ressourcen besser bekämpfen und finanzieren. Eine schrumpfende Stadt hat erhebliche Entwicklungsstörungen. Gleichzeitig gehen ja aber auch die Mittel und die Ressourcen verloren. Das ist das große Problem. Deswegen muss hier staatliche Förderung einsetzen. Stadtentwicklung muss begleitet werden durch Stadtumbaumaßnahmen, wie wir sie in Ost und West haben. Das heißt, bis hin auch zum Abriss von nicht mehr genutzten, strukturell leerstehenden Wohnungen, um auch hier einmal die Quartiere lebenswerter zu erhalten, aber gleichzeitig natürlich auch die Wohnungsmärkte einigermaßen funktionsfähig zu erhalten.
Bleiben wir nochmal bei dem Stichwort Abreißen. Das Problem Leerstand ist ja vor allem im Osten ein recht großes, noch immer stehen in den neuen Bundesländern. Ich habe vorhin eine Zahl gelesen, rund 1 Million Wohnungen leer und es werden demnächst noch mehr werden, denn der Osten, Sie haben es gesagt, er schrumpft und vergreist. Ja, wie geht man mit diesem Leerstand um? Alles abreißen?
Naja, es ist so, man muss natürlich immer schauen, welche Gebiete sind für die Entwicklung der Stadt von zentraler Bedeutung. Und wo kann man abreißen? Im Allgemeinen beginnt man mit dem Abriss sozusagen von außen nach innen. Aber gleichzeitig muss man natürlich sehen, gerade in den interessanten Wohnsiedlungen gibt es zum Teil ausgesprochen modernen, energetisch modernisierten Wohnraum zu bezahlbaren Mieten, während in der Innenstadt gerade für Familien mit Kindern die Räume und auch die Möglichkeiten der Entwicklung der Kinder nicht so gegeben sind. Also da muss man schon eine sehr genaue Stadtentwicklungsplanung machen und sehen, wie entwickelt sich die Stadt im Innern, welche Bereiche müssen auch abgerissen werden, wenn der strukturelle Leerstand zu hoch wird, und wo kann man eben auch mal mit Brückenkonzepten, mit konservierenden Maßnahmen vielleicht für eine spätere andere Entwicklung etwas für die Zukunft machen.
Lutz Freitag, Präsident des Bundesverbandes Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, über die Planbarkeit der Zukunft auf dem Immobilienmarkt. Ich danke Ihnen herzlich. Städte schaffen Räume, in denen Menschen sich begegnen, manchmal nur einen Wimpernschlag lang. Kurt Tucholsky beschreibt die Augen in der Großstadt.
Wenn du zur Arbeit gehst am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst mit deinen Sorgen, dann zeigt die Stadt dir asphaltglatt im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf 1000 Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt, du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Du musst auf deinem Gang durch Städte wandern, siehst einen Pulsschlag lang den fremden Andern. Es kann ein Feind sein, es kann ein Freund sein, es kann im Kampfe dein Genosse sein. Er sieht hinüber und zieht vorüber. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Von der großen Menschheit ein Stück, vorbei, verweht, nie wieder.
H2 Kultur der Tag, die Zukunft der Stadt in einem schrumpfenden Land ist unser Thema heute. Es gibt in der Architektur so etwas wie Wertschätzungszyklen. Das heißt, in den 50er Jahren wurde zum Beispiel hemmungslos der Stuck abgeklopft, Dielen mit Teppich beklebt und Altbauten einfach abgerissen. In den 80er Jahren besann man sich dann wieder dieser Untaten, Altbauten wurden renoviert und die 50er Jahre dann großflächig abgeräumt. Heute hat wieder eine neue Generation die Qualitäten der 50er Jahre Architektur entdeckt und jetzt sind die Scheußlichkeiten der 80er dran. Dieter Batetzko, Architekturkritiker der FAZ, guten Abend.
Guten Abend.
Kann man eine Regel daraus machen, dass alle 25 Jahre nach dem Bau eines Gebäudes eine neue Generation kommt, die abreißen will?
Die Regel galt vielleicht noch im 20. Jahrhundert, also über Jahrhunderte hinweg, muss man vielleicht sagen, gab es eine solche Regel nicht, sondern wurde über Generationen hinweg, über viele hundert Jahre sogar, Wohnbesitz und überhaupt Hausbesitz gepflegt, behutsam verändert und so weiter. Dann hat der Prozess sich insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg beschleunigt und ich denke, wir sind in der Zwischenzeit schon auf dem Weg, dass man sagen kann, vielleicht wird sich alle 10 Jahre bald schon alles ändern und wird man abreißen und wieder neu bauen.
Also jede Generation setzt alle 10 Jahre ihren persönlichen Architekturgeschmack mit Sprengstoff und Abrissbirne durch, kann man schon so sagen.
Inzwischen ja. Ja.
Im Moment wird wieder einmal heftig über die grassierende Lust am Wiederaufbau verschwundener historischer Gebäude gestritten. Auch in Frankfurt wird ja ein Teil der Fachwerkhäuser auf dem Dom-Römer-Gelände rekonstruiert. Herr Batetzko, wie ist eigentlich der Drang der Deutschen, das ist ja nur ein Beispiel, was Frankfurt betrifft, wie ist eigentlich der Drang der Deutschen nach, ich sag mal, originalen und kopierten Bauwerken zu erklären?
Ich denke, das hat zwei Hauptgründe. Zum einen die Traumata, unter denen wir immer noch leiden, des Zweiten Weltkriegs, der anschließenden radikalen Enttrümmerung, die sehr, sehr viel noch beseitigt hat, was hätte wieder aufgebaut werden können. Dann der plötzliche Schrecken, als man merkte, man lebt jetzt sozusagen in gesichtslosen Städten. Und dann kam die erste Rekonstruktionswelle der 80er Jahre. Die heutige, denke ich, wird nochmal bestärkt, und das wäre der zweite Hauptgrund, wird bestärkt durch das Gefühl, inzwischen in einer Zeit zu leben, die sozusagen kein Halten mehr kennt. Wir schwimmen in Datenströmen, in Bilderströmen, wir sind zur mobilen Gesellschaft verdammt, verflucht, wenn man so sagen will. Und dem wird als Gegengewicht entgegengesetzt jetzt ein Stadtbild und eine Architektur, die so scheint, als würde die Zeit stillgestellt. Also etwas Beständiges, Kontinuität würde noch in unserem Leben herrschen.
Die Zeit, die festgehalten werden soll. Sie haben aber gerade gesagt, gesichtslose Städte greife ich nochmal als Stichwort auf. Möglicherweise haben es ja auch mehrere Generationen von Architekten einfach nicht geschafft, Städte eben so zu gestalten, dass wir uns in ihnen richtig wohlfühlen.
Ja, das denke ich, das müssen sich leider die Architekten insbesondere in Deutschland anlasten lassen. Es war hier über zwei, wenn nicht drei Architektengenerationen so, dass man gewissermaßen jeden Tag die Welt neu erfunden hat und zu wenig wahrgenommen hat, dass das Bedürfnis nach Kontinuität und nach einer Architektur, wie es mal der Architekturtheoretiker Lampugnani gesagt hat, eine Architektur modern durchaus, aber so gestaltet sein muss, dass sie Inseln im Strom der Zeit darstellt. Und das haben die Architekten ignoriert, verleugnet und haben unentwegt neu gebaut und nach neuen anderen Lösungen gesucht, bis eben, wie Sie schon sagten, die gesichtslosen Städte da waren und das jetzt geradezu eine Obsession geworden ist bei den Deutschen, die Vergangenheit in der Architektur zu beschwören.
Inseln im Strom der Zeit ist ein schönes Bild. Aber Kritiker mäkeln und sagen zum Beispiel, es kehrten bei diesen historischen Nachbauten eben nur die Bilder wieder und nicht die Sachen selbst, und die wieder errichteten Fassaden seien Reproduktionen ohne durchlebte Existenz, eben Abziehbilder aus dem Album der Geschichte. Das hat Wolfgang Pehnt, Architekturhistoriker, gesagt. Da hat er eigentlich recht, oder?
Er hat recht, wenn man zunächst einmal, nehmen Sie das Beispiel, das jetzt auch in Frankfurt in gewisser Weise realisiert wird, das Beispiel Dresden-Neumarkt. Dort hat man ein ganzes Barockviertel, das im Krieg zerstört worden war, in den letzten Jahren rekonstruiert, aber eben nur rekonstruiert in Gestalt von, ich sage jetzt mal, barocken Steintapeten, die man auf Betoncontainer geklebt hat. Und man merkt diesen Tapeten gewissermaßen an, dass sie nur Kulissen sind. Das ist, denke ich, ein Irrweg. Man muss aber gleichzeitig wahrnehmen und sogar am Neumarkt wahrnehmen, was dort geschafft worden ist, ist die Tatsache, dass man auf den alten Räumen, den alten Parzellen, den alten Straßen diese Bauten wieder errichtet hat und damit öffentliche Räume geschaffen hat, die bisher jedenfalls die zeitgenössischen Architekten nicht zustande gebracht haben. Von daher ist es ein zwiespältiges Phänomen, das sehr zur Kulissenhaftigkeit neigt, aber das im Errichten von Kulissen plötzlich auch vielleicht, ich hoffe es, modernen Architekten vorführt, was das Wichtige am Städtebau ist, nämlich das Schaffen von bergenden, von ansprechenden, von unverwechselbaren Räumen. Und wenn dann in diesen unverwechselbaren Räumen ab und dann auch Rekonstruktionen in Gottes Namen sollen sie stehen, wenn insgesamt der Städtebau endlich wieder zurückfindet zu einer solchen bergenden Architektur, dann soll es mir recht sein.
Dieter Matetzko, Architekturkritiker der FAZ, über den Wiederaufbau historischer Gebäude. Ich danke Ihnen herzlich. So viel zur Diskussion über das Alte. Jetzt kommt das Neue. Wir machen einen Ausflug nach China, landen rund 60 Kilometer von Shanghai entfernt an der Südspitze der Yangtze-Mündung. Dort entsteht eine Planstadt für 800.000 Menschen. Sie hat auch schon einen Namen, Lingang New City, konzipiert vom Hamburger Architektenbüro Gerkan, Mark und Partner. Meinhard von Gerkan, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie bauen seit 2003 an dieser riesigen Retortenstadt. Wie viel europäische Wohnidee steckt in Ihrer Stadt drin?
Es steckt immerhin die Idee drin, dass die Stadt eine soziale Heimat für viele Menschen bilden soll, die im Wesentlichen, das habe ich eben noch von Herrn Batetzko gehört, dem Aspekt des öffentlichen Raumes Rechnung trägt, was in der chinesischen Tradition zumindest beim Bau der jüngsten Wohnsiedlungen absolut vernachlässigt worden ist, weil der Vorrang der Nord-Süd-Orientierung von Wohnzeilen dazu geführt hat, dass China quasi von Nord bis Süd nur noch quergestreift ist. Und jedwede Anmutung von Plätzen, von Räumen, von Straßen dabei zunichte gemacht worden ist. Das war unsere Idee, eine Stadt zu schaffen, die die tradierte Blockstruktur europäischer Bauformen, wie sie bei allen Metropolen anzutreffen sind, zumindest in Europa, aber auch in Südamerika, nur noch gelegentlich in den USA, eigentlich die besten Voraussetzungen für ein gemeinschaftliches und urbanes Leben schaffen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist die Bewältigung der verschiedenen Lebensfunktionen innerhalb eines urbanen Gebildes, nämlich Freizeit, Arbeiten und Wohnen so miteinander zu versöhnen, dass sie an einem und demselben Ort stattfinden können, dass sie gegenseitige Synergie erzeugen und das um eine offene Mitte, die nicht besetzt ist von Banken und von teuren Verwaltungsgebäuden, die am Wochenende leer stehen, sondern von einem kreisrunden See, an dem sich genau diese Aktivitäten begegnen, eine erste Adresse mit 10 Kilometer Länge geschaffen wird, eine Promenade, die einlädt zum Verweilen, aber die gleichermaßen anziehend ist für Verkäufer und Käufer und auch für Arbeitsplätze.
Also inmitten des Zentrums liegt dieser kreisrunde See mit einem Durchmesser von 2,5 Kilometer Durchmesser. Sie haben uns erklärt, warum Sie ihn so mittendrin platziert haben. Das macht Sinn, das kann man nachvollziehen. Man kann dann zwischendrin, wenn man Zeit hat, einfach mal eben schwimmen gehen, während man arbeiten muss, nehme ich an, oder auch eben nach der Arbeit. Und wie sehr werden aber bei dieser Planung in dieser Stadt auch ökologische Konzepte berücksichtigt, was Verkehr und auch Energie betrifft? Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, gerade in China.
Also nahezu alle Teilüberlegungen, die mit diesem Konzept zusammenhängen, haben eine ökologische Komponente, angefangen davon, von der Erfrischung der Luft durch einen diesen großen See, der in der Mitte dafür sorgt, dass der Smog, der hoffentlich gar nicht erst entstehen wird, aber so er denn entsteht, auch wieder absorbiert wird. Zum Weiteren die Durchgrünung der gesamten Stadt durch einen umlaufenden Grüngürtel und durch keilförmige landschaftliche Bereiche, die bis an das Stadtzentrum vordringen, nicht künstlich angelegte Parks sind, sondern Freiräume darstellen, die Natur belassen werden und entsprechend auch ungezwungen genutzt werden können. Und auf diese Weise eine Verzahnung von Freiraum und von engen bebauten Flächen, allerdings unter Vermeidung von Hochhäusern, hoffentlich eine Symbiose entsteht aus durchaus gezielter Planung und Gestaltung einerseits und freier vor sich hin Wachsen der Natur.
Sie haben gerade gesagt, Hochhäuser wird es kaum geben. Noch sind die meisten Wohnungen, die ja schon bestehen, noch leer. Woran liegt das? Ist die Stadt vielleicht, Sie haben am Anfang haben über die europäische Variante gesprochen, vielleicht zu europäisch? Fehlt das chinesische Chaos?
Also chinesisches Chaos wird sich in der Tat so schnell nicht einstellen. Aber da die Wohnungen noch nicht fertig sind, können sie auch nicht bezogen sein. Die Wohnungen, die für die vorzeitig gebaut wurden, für die Maritime Universität, nämlich für die Studenten und die Professoren, sind samt und sonders bezogen. Die anderen sind halt einfach noch nicht fertig. Das wird in großem Umfang in diesem und im kommenden Jahr passieren. Und ich schätze, in den nächsten Jahren werden da 200.000 Menschen leben. Das ist das eine. Das zweite ist, dass diese Stadt natürlich der Footprint auf dem Festland ist gegenüber dem Yangshan-Hafen, der 33 Kilometer offshore im offenen Meer der größte Hafen der Welt ist. Der ist jetzt zwar fertiggestellt, aber vorerst nur zur Hälfte ausgelastet. Das heißt, dass dort, was alles an Arbeitsplätzen entsteht und an Bedarf entstehen wird, wird der Stadt erst zuwachsen, wenn auch der Hafen entsprechend in Betrieb ist.
Nun gibt es natürlich auch Beispiele, Herr von Gerkan, von Städten, die auf dem Reißbrett entstanden sind und die von der Bevölkerung nicht angenommen wurden, wie zum Beispiel Brasilia. Haben Sie das mit einkalkuliert?
Das ist leider der Fall. Man muss dazu wissen, dass Brasilia neben Canberra zu einer Zeit entstanden ist, als das Auto als das höchste Glück der Menschheit betrachtet wurde. Und alle davon sprachen, dass Städte autogerecht sein müssen, dass man überall zu jedem Ort mit dem Auto hinkommen muss. Das hat aber seinen hohen Tribut gefordert, nämlich die Straßen, die flink sind und geradlinig oder kreisförmig verlaufen, wie immer, zerschneiden eine Stadt und verbrauchen sehr viel Fläche. Und in Brasilien ist es dann so weit gegangen, dass man von dem einen zum anderen Ort ohne Auto gar nicht mehr gelangen konnte. Das heißt, die Freiheit, das Auto benutzen zu können, ist zu einer Fessel geworden, weil man ohne das Auto sich in der Stadt nicht mehr bewegen kann.
Meinhard von Gerkan vom Architekturbüro Gerkan, Mark und Partner über den Bau von Linga New City, einer modernen Stadt, die im Entstehen ist für 800.000 Menschen. Herzlichen Dank. Wie eine Stadt entsteht, hat auch Karl Krolo beschrieben. Hören wir mal.
Unvorbereitete Straßen bekommen Häuser aus kleinen und großen Steinen. Mit Menschen, die vor die Tür treten oder durch Gardinen fallen, ihre Augen im Schoß der Nachbarin. Einzelne Bäume werden eine Allee. Nach jeder Richtung sind Fenster geöffnet, mit widerrufenen Nachrichten über Spaziergänger mittlerer Größe. So geht das gesellig weiter. Das Wachstum ist nicht mehr aufzuhalten.
Laut Stadtplanern gehört die Zukunft den ökologisch ausgerichteten Städten, die zwar dicht bebaut sind, aber dennoch sparsam mit Ressourcen umgehen, ihre Energieversorgung autark organisieren. Das haben wir vorhin auch von Professor Albert Speer gehört, der in diesem Kontext auch Frankfurt erwähnte. Nun ist Frankfurt nicht Stockholm. Die schwedische Metropole wurde nämlich von der Europäischen Kommission zur grünen Hauptstadt Europas gekürt. Zu Recht? Hören wir mal.
Dass sich Stockholm mit der Auszeichnung Grüne Hauptstadt Europas 2010 schmücken darf, liegt nicht zuletzt an einem Staubsauger. Einem unterirdischen Staubsauger. Gemeint ist das Müllentsorgungssystem von Hammarby Sjöstadt, einem zentrumsnahegelegenen Stadtteil, durch den noch nie ein Müllwagen gefahren ist.
Jede physische Berührung mit dem Abfall fällt weg,
sagt Jonas Törnblom, Sprecher der schwedischen Entsorgungsfirma Envac. Der unterirdische Staubsauger ersetzt hier also den Müllwagen. Wer zum Beispiel seinen Bioabfall loswerden will, schmeißt ihn in einen Schacht gleich neben dem Hauseingang, Klappe zu, und nach 30 Sekunden ist der Müll verschwunden. Ein Sensor hat den neuen Abfall erkannt, der Sauger läuft, der Müll ist weg.
Das besteht aus einem Rohrsystem, was wir unter die Erde verlegen, etwa 1,5 Meter tief. Und das Rohrsystem in sich endet in einem Terminal, in einer Sammelstation, was außerhalb des Wohngebietes ist. Und an diesem Terminal wird der ganze Abfall von dem Wohngebiet oder von dem Stadtzentrum angesaugt. So funktioniert es.
Hammarby Sjöstadt war mal das Schmuddelkind der schwedischen Hauptstadt. Anfang der 90er Jahre einigten sich Politiker darauf, die Gegend ökologisch vorbildlich umzugestalten. Bis 2018 sollen hier 20.000 Menschen in 11.000 Wohnungen leben. Die Hälfte der benötigten Energie soll aus dem Stadtteil selbst kommen, unter anderem durch Solarstrom, Abwasser oder eben Müll. Das System der Müllentsorgung, so Jonas Törnblom, sei schon längst ein Exportschlager.
Wir haben die Systeme mittlerweile in über 30 Ländern installiert. Und die erste Anlage wurde hier in Stockholm im Jahr 1966 gebaut. Mittlerweile hat sich das erheblich entwickelt, aber im Grunde ist das dieselbe Technologie, die in den 60er und 70er Jahren schon installiert wurde.
Auch die Einführung der City-Maut hat Stockholm zum Image einer grünen Stadt verholfen. Dabei ist die Gebühr nichts anderes als das Eingeständnis einer ziemlich miserablen Verkehrsinfrastruktur. Immer noch sind die Straßen zu den Hauptzeiten zuverlässig verstopft. Für viele Bewohner der Vororte sind Busse oder U-Bahnen keine Alternative. Letztere ist zwar deutlich moderner geworden, wackelt aber immer noch mit zum Teil bedenklich alten Modellen durch die Gegend. Auch für Fahrradfahrer ist Stockholm kein attraktives Pflaster, aber die Stadtplaner arbeiten dran. Zu loben ist die Wasserqualität. Zu einem Drittel besteht die Stadtfläche ja aus Wasser und in dem kann man bedenkenlos baden oder, wenn es zu kalt ist, Lachse angeln. Die Zeit, in denen der Mälaren, der drittgrößte See Schwedens, eine Drecksbrühe war, sind längst vorbei. Die Stockholmer feierten bis in die 90er Jahre aus Freude darüber jährlich ihr Wasserfestival. Seitdem kommt die Veranstaltung wissenschaftlicher daher und heißt Weltwasserwoche. Der Wasserqualität hat es zumindest nicht geschadet.
Albrecht Breitschuh über die grüne Hauptstadt Europas, über Stockholm. Sie hören HR2, der Tag, über die Zukunft der Stadt in einem schrumpfenden Land. Die Einwohnerzahl geht zurück. In 20 Jahren, so die Prognosen, werden in Deutschland ca. 5 Millionen Menschen weniger leben. Jahrzehntelang war es die Aufgabe der Stadtplaner, das Wachstum in den Griff zu bekommen, Straßen zu bauen, neue Wohnviertel und Gewerbeflächen zu erschließen. Und jetzt müssen sie das Schrumpfen organisieren, den Rückbau von Kindergärten, von Schulen, von Krankenhäusern und so weiter. Professor Hartmut Holzapfel, Stadtplaner und Verkehrsexperte an der Uni Kassel. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir haben heute in der Sendung gehört, der Wohnungsmarkt wird künftig ein gespaltener sein. Dort, wo es Wohnraum zuhauf gibt, wird ihn niemand mehr haben wollen. Auf der anderen Seite wächst aber der Bedarf in den Städten, vor allem der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum für Familien und für Singles und für Rentner. Das heißt also, es wird künftig nicht nur Einschnitte bei der Lebensqualität geben, sondern es werden sich auch die sozialen Gegensätze verschärfen. Herr Professor Holzapfel, wie wird das sichtbar werden in den Städten?
Naja, das kann ganz deutlich werden dadurch, dass jetzt Leute aufeinandertreffen, die wenig Geld haben und in Notlagen sind mit Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben. Und dann kann es Konflikte geben, dann kann es wie jetzt schon Flächen geben, die weiter priorisiert sind. Das heißt, die armen Leute kommen in bestimmte Einkaufszentren gar nicht herein. Es wird Kontrollen geben, der öffentliche Raum wird schlechter werden. Extreme Bedingungen finden Sie in manchen Teilen von Afrika, wo Sie sogenannte Gated Communities finden, also eingezäunte Wohnviertel, wo reiche Leute mit einem Zaun, Elektrozaun dahinter wohnen, damit niemand anders eindringen kann. So etwas sind dann extreme Formen sozialer Segregation.
Ist es denn möglich, diese soziale Segregation, also die Entmischung der Stadtviertel, zu verhindern durch entsprechende Konzepte, stadtplanerische Konzepte, die etwas taugen?
Ja, in der Tat. Das ist natürlich genau das Ziel, was man haben sollte, rechtzeitig auf Krisen hinzuweisen, vorzusorgen. Das Bild, das wir heute vor uns haben, ist die sogenannte robuste oder ein Ausdruck aus der Psychologie resiliente Stadt. Also eine Stadt, die etwas aushalten kann, die veränderungsfähig ist, auf Krisen auch der Menschen in der Stadt und der Lebensbedingungen sich einstellen kann und die in dieser anpassungsfähigen Form solche Konflikte mithilft zu überwinden, also sozusagen erlaubt, dass dort Kommunikation weiter stattfindet. Das haben wir eigentlich. Unsere heutigen Gründerzeitviertel, die wir heute wieder so toll finden, die sind ja zur Jahrhundertwende in extremen sozialen Konflikten durchaus widerstandsfähig gewesen und sie schaffen es heute dort, Ärztepraxen einzurichten, wo früher vielleicht 50 Leute gewohnt haben. Das verstehe ich unter veränderungsfähig.
Die resiliente Stadt, bleiben wir nochmal bei diesem Gedanken. Wir haben gehört, dass die Zukunft den ökologisch ausgerichteten Städten gehört, zum Beispiel einer Stadt eben auch mit kurzen Wegen in der Arbeit, Wohnung und auch Freizeitgestaltung zusammenrücken. Wie müsste für diese Städte zum Beispiel ein Verkehrskonzept her, dass das alles gewährleistet?
In der Tat, eine solche resiliente Stadt, die müsste vielleicht kleinteilig organisiert sein, wirklich kleinteilig Wohnen und Arbeiten verbinden, also nicht ein Hafen 30 Kilometer weg und dann das Stadtzentrum irgendwo weit entfernt, sondern tatsächlich Arbeiten und Wohnen wieder verbinden. Andreas Feldkeller in Tübingen baut solche Stadtviertel oder hat sie entworfen, die wirklich so aussehen wie die alte Stadt und modern mit Computerbüros da sind. Da können Sie dann Fahrrad fahren, da sind die Entfernungen geringer. Da können Sie auch aushalten, dass der Treibstoffpreis in den nächsten Jahren steigt. Autofahren wird auf jeden Fall teurer werden. Das müssen wir bei einer Stadt berücksichtigen und dann versuchen, hier eine neue Art von Mischung, gemischte Strukturen zu schaffen.
Nun haben wir vorhin aber auch von Leerstand gehört. Es gibt mittlerweile 1 Million Wohnungen, die leer stehen. Was macht der Stadtplaner eigentlich mit denen?
Tja,
reißt er die ab oder wie ist das?
Das kommt ganz drauf an. Es kommt eben drauf an, wo diese Wohnungen sind und wie man sie vielleicht verwenden kann. Vielleicht gibt es, ich kenne hier schon Stadtzentren, wo alte Gebäude im Stadtzentrum von alten Städten einfallen, weil dort niemand diese Gebäude mehr nutzt. Also Städte, die sozusagen implodieren, da muss man natürlich im Zentrum was machen, wenn das Zentrum kaputt geht. Das kann man nicht einfach abreißen, das Zentrum und außenrum organisieren. Außenrum werden sie andere Möglichkeiten haben und es wird sich ja auch viel verändern. Wenn die Leute in die Stadt ziehen, wird es vielleicht sogar so sein, dass das lange von den Deutschen geliebte Haus auf der grünen Wiese irgendwann abgerissen wird, weil niemand es mehr kaufen will.
Kommen wir noch mal zu dem von Ihnen erwähnten resilienten Stadt. Was heißt das für die, wenn wir noch mal an die Energieversorgung denken? Nehmen wir vielleicht noch mal dieses Beispiel Stockholm. Die Stadt hat die Klimaemissionen seit 1990 von 5,2 Tonnen auf 4 Tonnen je Einwohner reduziert. Vorbildlich sozusagen, fast 70% aller Haushalte sind an ein Fernwärmenetz angeschlossen. Und das wird zu mehr als 2/3 aus erneuerbaren Energien bespeist. Könnte man sich daran orientieren?
An solchen Werten sicherlich. Aber wir werden natürlich auch kleinteiliger werden müssen, dezentral und angepasst. Viele Kommunen gehen den Weg jetzt selbst, indem sie selbst ihre Elektrizitätsversorgung wieder in die eigenen Hände nehmen und versuchen, hier jeweils an die Region angepasste Konzepte zu halten. Es wird auch hier darum gehen, sozusagen eine robuste, widerstandsfähige Struktur zu schaffen, das heißt möglichst viele Quellen einzusetzen im Land, die sich gegebenenfalls wechselseitig ergänzen können. Dann kommen wir weiter. Auch hier wird eine Großversorgung durch eine Zentrale wahrscheinlich nicht das Ideale sein. Ich denke schon, dass wir auf dieser Weg auch die Kreativität im Land fördern können. Das passiert in Deutschland. Es gibt viele Kommunen, die mittlerweile eigene angepasste Energie- und Versorgungskonzepte machen, wobei die Schwierigkeiten manchmal groß sind. Wenn eine Stadt schrumpft, müssen sie auch zum Beispiel vielleicht das Abwassernetz zurückbauen.
Oder das, ja, genau. In Deutschland dauert alles ein bisschen länger, was auch der Bürokratie geschuldet ist. Sie haben, Herr Professor Holzapfel, gerade eben schon von Ideen gesprochen für die Stadt der Zukunft. Wie schnell ist so etwas eigentlich zu realisieren, wenn wir mal an die vielen Satzungen und Verordnungen denken, die Regeln, aber die natürlich auch verhindern?
In der Tat, hier haben wir in Deutschland richtig ein Päckchen zu schultern, während man vielleicht in China völlig neu bauen kann. Ist es hier so, dass wir natürlich Hypotheken haben in Gesetzen, die sogenannte reine Wohngebiete vorschreiben, wo sie gar kein Gewerbe hineinbringen können. Das ist einer Einstellung der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts geschuldet, wo man sagte, möglichst ruhig, ungestört. Das ist heute eine Einstellung, die Stadtplanung revidiert hat. So etwas bedarf dann, wenn Sie das wollen, etwa in Tübingen gemischte Gebiete bauen, auch Gesetzesvoraussetzungen. Und die gehen bei uns sehr, sehr langsam. Das macht einem Angst. Die Anpassungsfähigkeit des Rechtssystems, die muss im Grunde genommen auch hergestellt werden. Und in dem Bereich haben wir viel zu tun.
Die Anforderungen an die Stadt der Zukunft, das war Professor Hartmut Holzapfel, Stadt- und Verkehrsplaner an der Universität in Kassel. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Die Renaissance der Städte in einem schrumpfenden Land, das fordert, haben wir heute gehört, Veränderungen in der Planung und in der Konzeption. Ideen gibt es offenbar genug, die Kassen werden zwar immer knapper, aber da müssen eben, auch das haben wir gerade noch mal gehört, da müssen eben kreative Kräfte ran. Einige haben wir Ihnen heute Abend schon vorgestellt. Das war unser Tag am Montag. Wir hören uns morgen wieder. Nachhören können Sie uns jetzt gleich im Internet als Livestream oder Podcast. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.
HR2 Kultur Podcast. Nutzen Sie den Tag, wann immer Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.